hat es sich gelohnt, dass es dich gibt? Hat es sich für Gott und für Menschen gelohnt, dass es dich auf dieser Welt gegeben hat? Eine merkwürdige Frage, die ich hier stelle, nicht wahr? Eine Frage, die es in sich hat. Ich schätze, viele Menschen stellen sich diese Frage erst dann, wenn sie nicht mehr lange zu leben haben. Die letzten Tage, die letzten Stunden im Leben eines Menschen sagen viel darüber aus, wie sehr oder wie wenig es sich gelohnt hat, dass es diesen Menschen gegeben hat. Ich habe zwei Persönlichkeiten der Geschichte vor meinen Augen, wenn ich in das heutige Thema einsteige. Den Titel habt ihr gelesen, Kommt vor dem Winter. Und zwar sind das Napoleon Bonaparte und Paulus von Tarsus. Unterschiedlicher könnten diese zwei Menschen gar nicht sein. Hat es sich gelohnt, dass es dich gegeben hat, Napoleon? Wenn er zurückblickte, was hat er gesehen? Einen Lebensweg, der ihn von den Pyrenäen bis Moskau führte, über die Pyramiden bis zum Berg Tabor. Und was sah er? Vernichtete Heime und Städte. Er starb allein auf der Insel St. Helena. Und zu seinen letzten Worten werden folgende Sätze gezählt. Ich liebe niemanden, nicht einmal meine eigenen Brüder. Und ich möchte gern wissen, ob es überhaupt jemanden auf der Welt gibt, der mich wirklich liebt. Hat es sich gelohnt, dass es dich gegeben hat, Paulus von Tarsus? Wenn er zurückblickte, sah er einen Lebensweg, der ihn vom Tarsus nach Jerusalem führte, ihm unterwegs nach Damaskus das größte Erlebnis seines Lebens bescherte und ihn dann zu einem reisenden Evangelisten machte. Antiochia, Syrien, Zypern, Kleinasien, Philippi, Thessaloniki und Athen, Ephesus, Makedonien. Dann die Gefangenschaft in Caesarea und dann die Überführung nach Rom. Und was sah er, wenn er zurückblickte? Neu gegründete und gefestigte Gemeinden, gesegnete Heime, Städte und Länder. In den letzten Tagen und Stunden seines Lebens war er nicht allein. Sein Schüler Timotheus war dabei, vielleicht auch Johannes Markus, den er nach seiner ersten Enttäuschung schätzen gelernt hatte, und ein Arzt namens Lukas, war auch bei ihm. Einige seiner letzten Worte kennen wir, weil sie in einem Brief enthalten sind, nämlich den zweiten Brief an seinen Schüler Timotheus. Ich lade euch ein, den schon aufzuschlagen. Zweiter Brief an Timotheus. Geschrieben zu einem Zeitpunkt, als Timotheus noch nicht bei ihm im Gefängnis zu Besuch in Rom war, sondern davor. Ich möchte mit euch die Worte lesen in 2. Timotheus 4, 9 bis 13 und dann 21. Sie hören sich nicht wie eine hochgeistliche Abhandlung für die theologische Nachwelt an, sondern sehr, sehr menschlich. Ihr könnt Nachmittag den ganzen Abschnitt lesen, Vers 9 bis 22. Ich lese nur einen Auszug jetzt daraus. Zuerst Verse 9 bis 13. Beeile dich, Timotheus, dass du bald zu mir kommst, denn Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen und ist nicht nach Thessalonich gezogen. Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist allein bei mir. Markus, nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt. Den Mantel, den ich in Troas ließ bei Karpus, bringe mit, wenn du kommst. Und die Bücher, besonders die Pergamente. Und jetzt springen wir zu Vers 21, ersten Teil. Beeile dich, dass du vor dem Winter kommst. Interessante Sätze, ja? Was soll man eine Predigt darüber halten? Wartet's ab. Das, worum Paulus den Timotheus bittet, macht mir Paulus sehr menschlich und sympathisch auch noch. Der Mantel, klar, es wird Winter. Es ist kalt und feucht in seinem Verlies. Die Bücher, sehr schön, da freut sich mein Herz, er will die Bücher haben. Wie könnte man sonst einen Gefängnisaufenthalt ohne Bücher überstehen? Undenkbar. Besonders aber die Pergamente. Nicht die Romane, nicht die Geschichtsschreibungen da, sondern die Rollen mit der Heiligen Schrift. Und last but not least, du selbst, Timotheus, komm bald. Nicht allein, bring den Johannes Markus auch noch mit, weil er sich nach menschlicher Nähe sehnt. Und weil Timotheus, der ihn 15 Jahre lang begleitet und unterstützt hatte, sein lebendiges Vermächtnis an die ersten Christengemeinden war. Sein Nachfolger sozusagen. Ist das nicht interessant? Wie viel wir ein Leben lang zu brauchen meinen, die Kleiderschränke sind voll, im Schuppen drei Fahrräder, so habe ich mir Notizen gemacht, wie viel wir ein Leben lang zu brauchen meinen und wie wenig einem Menschen in den letzten Stunden seines Lebens wirklich wichtig ist. Ich mache mir auch meine Gedanken, ob ich nicht gründlich aufräumen sollte, als ich es vorhabe. Brauche ich das alles wirklich, was ich habe? Und nun sind diese Worte zwischen zwei Aufrufen eingerahmt. Vers 9. Beeile dich, dass du bald zu mir kommst. Und Vers 21, fast das Gleiche. Beeile dich, dass du vor dem Winter kommst. Deswegen halte ich heute die Predigt, weil der Winter vor der Tür steht. Komm vor dem Winter, Timotheus. Die Schifffahrt ist im Winter gefährlich. Erinnere dich an meinen letzten Schiffbruch. Komm schnell, denn, Vers 6, die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Komm vor dem Winter, lieber Timotheus. Sonst ist es vielleicht zu spät. Ob es auch Menschen gibt in deinem Lebensumkreis, die auf dich warten, weil sie einsam sind, weil es ihnen kalt geworden ist? In der Bibel gibt es zwei Begriffe, viele von euch wissen das, für unser Wort Zeit. Der eine ist Chronos, der kommt uns bekannt, Chronometer. Chronos ist die messbare Zeit. Der zweite Begriff heißt Kairos. Merkt ihn euch bitte, obwohl ich nicht in Fremdzungen reden möchte, werde ich diesen Begriff ein paar Mal benutzen in der Predigt. Kairos ist nicht die messbare Zeit, sondern was Besonderes. Der besondere Zeitpunkt. Der günstige Augenblick, der richtige, der passende Augenblick, das heißt Kairos. Als Jesus zum Beispiel sagte, meine Zeit ist noch nicht da, da meinte er ja nicht die Uhrzeit oder die Zeit im Allgemeinen, sondern den Kairos. Mein richtiger Zeitpunkt ist noch nicht da. Wie Paulus im Gefängnis sehnte sich auch der Mensch Jesus. Er war Gott und er war Mensch. Der Mensch Jesus sehnte sich in Gethsemane nach menschlicher Nähe, nach menschlicher Anteilnahme. Deswegen nahm er drei seiner Gefährten mit, Petrus, Jakobus und Johannes. In seiner äußersten Not sehnte er sich nach Worten der Wertschätzung und des Mitgefühls, weil er auch ein Mensch war. Das war der Kairos für die drei Jünger und sie haben ihn verpasst. Die haben ihn verschlafen. Jakobus starb als erster der Apostel für seinen Herrn. Johannes hat viele Jahre im Alter auf der Verbannung auf Patmos und ist später danach gestorben. Nicht in der Verbannung, danach. Aber er hat diese Zeit auch aus Treue zu seinem Herrn auf Patmos verbracht. Petrus starb dem Märtyrertod, vermutlich gekreuzigt in Rom, ebenfalls aus Liebe und Treue zu seinem Herrn. Alle drei lebten und starben für Jesus. Aber glaubt ihr mir, wie viel hätten sie dafür gegeben, den Kairos in Gethsemane nicht verpasst zu haben? Ob es auch Menschen gibt, die auf dich warten? Timotheus, komm bitte bald, komm noch vor dem Winter. Stellt euch vor, Timotheus hätte sich Zeit genommen, um ein paar wichtige Gemeindebesuche zu machen, denn er war auch ein Seelsorger in Ephesus, in Milet, in Kolossee, ein wichtiger Dienst. Oder er hätte sich Zeit genommen, um ein paar Einkäufe für Paulus zu tätigen. Den alten Mantel, nein, ich kaufe ihm auch einen neuen und einen warmen Rock dazu. Sehr gut gemeint, nicht wahr? In Troas angekommen, hätte er dann die Bücher und Pergamente geholt, wäre zum Hafen gegangen und hätte gefragt, wann fährt das nächste Schiff nach Rom? Oh, es tut uns leid, erst wieder im Frühling. Im April, dann hätte er das erste Schiff genommen, hätte Paulus nicht getroffen, sondern nur Lukas, den Arzt. Ja, lieber Timotheus, er ist im Dezember enthauptet worden. Jedes Mal, wenn der Aufseher kam, hat er nach dir gefragt. Seine letzte Botschaft für dich, sag dem Timotheus, meinem Sohn im Glauben, wie sehr ich mich nach ihm gesehnt habe, wie sehr ich ihn geschätzt habe, wäre er bloß vor dem Winter gekommen. Das ist nicht so gewesen, das habe ich jetzt konstruiert. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Vorwürfe Timotheus sich gemacht hätte? Die Gemeindebesuche hätte er verschieben sollen. Und die Einkäufe für Paulus, ja, diese Einkäufe waren gut gemeint, aber nun völlig umsonst. Er hätte den Kairos verpasst. Und das Verpasste ließe sich nie mehr nachholen. Ob es auch Menschen gibt, die auf dich warten? Ich habe den Eindruck, ihr seid ganz wach dabei. Dann habt ihr sicher gemerkt, dass ich diese Frage nun zum dritten Mal stelle. Und nur du persönlich kannst sie beantworten. Nicht dir, mir oder anderen gegenüber, sondern in der Stille. Vielleicht doch hier noch während der Predigt. Oder danach. Oder am Nachmittag. Wenn du über diese Predigt nachdenkst und mit Gott darüber sprichst. Wo wartet ein Mensch in deiner Umgebung, der sich in seinem Innersten nach Nähe, Zuwendung, einem Händedruck, einer Umarmung sehnt? Vielleicht nach einem Zuspruch aus der Bibel. Oder dass du ihm ein Lied spielst oder vorsingst oder vorliest, je nach Begabung. Vielleicht ist es jemand, der heute oder schon länger nicht hier im Gottesdienst ist und dem es gut täte zu hören, dass du ihn vermisst und dass du dich freuen würdest, ihn wiederzusehen. Im Mai erzählte uns in Florenz der oberste Staatsmeister unserer Kirche, Bruder Bob Lemon, von seiner Mutter. Seine Mutter hatte eine Gewohnheit. Nie hat sie einen Sabbat vergehen lassen, bevor sie nicht Folgendes getan hat. Sie ist während, vor und nach dem Gottesdienst durch die Räume gegangen, hat sich die Anwesenden alle genau angeschaut und dann hat die Namen aller derer aufgeschrieben, die nicht da waren. Und bevor die Sonne unterging, hatten alle diese Menschen, nicht durch sie allein, sie hat auch delegiert, hatten alle diese Abwesenden einen Anruf bekommen, eine E-Mail bekommen oder eine Karte im Postkasten. Wir haben dich vermisst. Als er uns das erzählt hat, war ich sehr gerührt in meinem Herzen und dachte, tolle Frau. Solche Frauen, können auch Männer sein, brauchen wir in unseren Gemeinden. Wartet jemand vielleicht auf deinen Anruf, deine Karte, deine E-Mail? Vielleicht ist das dein Ehepartner oder eines deiner Kinder oder ein Elternteil. Wann hast du ihnen zum letzten Mal gesagt, wie viel sie dir bedeuten? Und warum? Vielleicht ist das jemand, mit dem du dich nicht besonders gut verstehst, ihm aus dem Wege gehst, unversöhnt. Was hindert dich daran, den ersten Schritt auf ihn zuzugehen und ihm die offene Hand zu reichen, egal, ob er seinerseits dich um Verzeihung bittet? Oder nicht? Ich weiß nicht, wer auf dich wartet. Nächstes Jahr könnte ich dir vielleicht sagen, vielleicht. Aber dann wäre der Winter vorbei und vielleicht der Kairos. Dann wäre es möglicherweise zu spät. Ich habe mich gestern vergewissert, ob das, was ich euch jetzt sage, korrekt ist. Es ist korrekt. Ein Thomas Carlyle, vielleicht spreche ich das anders, ist ein schottischer Historiker, 1881 gestorben. Ich las bei Wikipedia, seine Ehe war über 40 Jahre geprägt von gegenseitiger Inspiration und Liebe, aber auch ständigen intellektuellen Streitigkeiten. Bald nach dem Tod seiner Frau, Jane, hieß sie, im Jahre 1866, las er ihr Tagebuch. Und dann ging es ihm schlecht. Dann hat er gemerkt, was seine Frau mit ihm und durch ihn und unter ihm auch durchgemacht hat. Und dann ließ er einen besonderen Text auf ihre Grabinschrift schreiben. Den habe ich übersetzt und lautet nach meiner Übersetzung folgendermaßen. 40 Jahre lang war sie, ach so, es fängt nicht an, davor kommt was anderes, Tochter von dem und was weiß ich alles. Also diese Grabinschrift muss ellenlang sein. Also, ein Ausschnitt daraus. 40 Jahre lang war sie die treue und liebevolle Gefährtin ihres Mannes. Durch Wort und Tat stand sie ihm so unermüdlich zur Seite, wie niemand sonst es hätte tun können. Sie starb in London am 21. April 1866. Von ihm plötzlich gerissen, erlosch mit ihrem Tod das Licht seines Lebens. Ein schöner Text, nicht wahr? Ich erzähle euch das aber nicht deswegen, sondern weil er danach in seinem Tagebuch etwas schrieb, was wohl die traurigsten Worte der englischen Literatur sein könnten, nämlich: Oh, hätte ich dich nur 5 Minuten länger an meiner Seite gehabt, dass ich dir diese Worte hätte sagen können. Darum, wenn du jetzt später oder heute Nachmittag oder morgen den Impuls spürst, bestimmte Menschen anzusprechen, ihn anzurufen, ihm einen Brief oder eine E-Mail zu schreiben, dann tue es. Solch ein Impuls kann nie und niemals vom Feind Gottes kommen, sondern vom Geist Gottes. Und darum sollten wir diesem Anstoß immer nachgeben. Möglichst sofort. Ich hatte gestern Abend, während ich diese Predigt zu Ende vorbereitete, eine E-Mail bekommen und ich wusste, so, jetzt schreibst du einer Person eine bestimmte E-Mail. Sofort. Ich habe die Predigtvorbereitung unterbrochen und habe die E-Mail geschrieben. Und jemand anderes hat gestern den Impuls gehabt, mich anzurufen, wegen einer E-Mail, die ich geschickt hatte. Und ich bin Gott und dieser Person dankbar für diesen Anruf. Mach das bitte möglichst sofort. Komm vor dem Winter. Es gibt aber auch eine andere Art von Werben um dich, um deine Aufmerksamkeit, um eine Entscheidung oder eine Reaktion von dir. Ein Werben, das auch vom Heiligen Geist kommt und dich ganz persönlich meint. Nicht andere Menschen um dich, sondern dich. Weil es auch immer wieder einen Kairos in der Beziehung zu Gott und in der Hinwendung zu ihm gibt. Ein Kairos dieser Art ist die Bekehrung eines Menschen. So wie bei Paulus unterwegs nach Damaskus. Es könnte, ich kenne euch viel zu wenig, es könnte sein, dass jemand hier ist, der zwar begriffen hat, dass die beste Entscheidung seines Lebens die wäre, seine Vergangenheit, seine Gegenwart und seine Zukunft Jesus anzuvertrauen, ihn zum Herrn seines Lebens zu machen und dies, falls noch nicht geschehen, durch die Taufe öffentlich bekannt zu machen. Ich will das heute bei dieser Predigt nicht unerwähnt lassen, weil der Heilige Geist auch mir diesen Impuls gegeben hat, das zu sagen. Sollte jemand hier sein, der diesen Schritt noch nicht getan hat, er oder sie aber spürt, das wäre jetzt dran. Dann mache ich dir Mut. Komm vor dem Winter zu Jesus. Lass dich taufen und geh deinen Weg mit ihm. Der Winter, das kann die Gewöhnung sein, die Gleichgültigkeit, das Nachlassen der Begeisterung für Gott und für geistliche Dinge. Der Winter, das kann der Einfluss von Menschen, von Freunden sein, die dich fast unmöglich davon ablenken, die Prioritäten so zu setzen, dass du eines Tages wirklich sagen kannst, ja, es hat sich gelohnt, dass es mich gegeben hat. Der Winter, das kann das Abstumpfen des Gewissens sein, weil du Entscheidungen in deinem Leben aus Angst vor Menschen vor dir her schiebst. Und jetzt möchte ich euch eine kurze Geschichte, eine wahre, eine für mich traurige Geschichte erzählen. Und meine Mitarbeiterin Silvia kennt diese Geschichte. Vielleicht nicht ganz, aber ich denke schon. Es war ein Unternehmer aus der ehemaligen DDR nach der Wiedervereinigung. Er lernte Christen kennen und durch sie auch Gott und die Bibel und die Adventgemeinde. Was er darin fand, vertrug sich nicht mit seinen unehrlichen Geschäftspraktiken. Sollte er so weitermachen wie bisher? Oder sollte er sich von Gott verändern lassen? Er schrieb mir Briefe. Er bekam von diesen Geschwistern Zeichen der Zeit zu lesen. Da war die Adresse des Verlags. Dann hat er Briefe geschrieben, ohne Absender, anonym. Er unterschrieb immer Herr R., R. Punkt. Und er hat sie immer wieder woanders eingeworfen, damit wir nicht zurückverfolgen konnten, wo lebt der Mensch. Es ist eine Packung Briefe geworden. Ich lese euch aus einem Brief, weil ich gerade über das Abstumpfen des Gewissens gesprochen habe. Zitat: Ich habe Tabletten genommen, wenn sich mein Gewissen meldete. Wissen Sie, was mich eigentlich so unsicher macht? Es ist das Verhalten dieser Leute, er meinte diese adventistische Familie. Sie sind nicht nachtragend, sie machen mir keine Vorwürfe, sie sagen nur, dass ich ihnen leid tue. Ich weiß zwar nicht warum, denn ich bin derjenige, der alles hat. Sie sind doch so einfach und im Vergleich zu mir ganz arm. Stellen Sie sich vor, Herr Dietz, diese Leute sind nicht mal neidisch auf die herrliche Wohnung, die ich habe, das schöne Geld, das feine Haus. Und später schreibt er weiter, immer noch zum Thema, Gewisse meldet sich, aber wir schieben die Entscheidung vor uns her. Zitat: Was würde meine Frau, sie gibt bei uns den Ton an, antworten, wenn ich sagen würde, ich möchte mein Leben ändern? Was würde meine Mutter sagen? Und was würden meine Kinder sagen? Er hat häufig Fragen gestellt und ich habe sie beantwortet. Im Editorial von Zeichen der Zeit. Keiner hat das gewusst. Aber ich wusste, er liest das Heft. Also kommt da die Antwort auf die letzte Frage rein. Da hat er wieder geschrieben. Immer anonym. Ihr stellt euch vor, wie es weitergeht. Ich predige in Gera bei einem meiner Gemeindeeinsätzen. Und da kommt eine Schwester zu mir, die mir erzählt, vorweg, meine Frau und ich haben immer gerätselt, was für ein Unternehmen hat er? Der muss eine kleine Firma haben. Und warum auch immer, dachten wir beide, aufgrund mancher Andeutung, der hat wahrscheinlich ein Bestattungsunternehmen. Denn damit kann man Geld verdienen. So, eine Schwester in Gera spricht mich nach der Predigt an und erzählt mir, dass sie einen Mann hat, also einen Mann kennt, den sie regelmäßig mit Zeichen der Zeitheften versorgt und er liest sie so gerne. Und ich fragte einfach so, sag mal, was hat dieser Mann für einen Beruf oder was macht er? Der ist Bestattungsunternehmer. Ehemalige DDR, der liest gerne Zeichen der Zeit, ist Bestattungsunternehmer. was ging mir da alles durch den Kopf in der Mittagspause? Dann habe ich einen Umschlag mir geben lassen und ich habe diesem Menschen, den ich nicht kannte, ein Brieflein geschrieben. Lieber Herr R. Punkt. In diesem geschlossenen Umschlag bekommen Sie eine Mitteilung durch diese Frau, denn ich gehe davon aus, dass die Frau ist, die Sie in Ihren Briefen meinen, die Sie mit Zeichen der Zeit versorgen. Ich bin heute in Gera und morgen noch hier in der Umgebung. Ich fahre erst am Sonntag zurück nach Hause. Wenn Sie möchten, rufen Sie mich an. Hier ist meine Handynummer. Ich komme zu Ihnen. Oder wenn es Ihnen lieber ist, dann kommen Sie zu mir ins Hotel und dann können wir reden. Ich werde Ihre Anonymität bewahren. Ich bin ein Seelsorger. Ich werde Sie nicht nirgendwohin und nirgendjemandem verraten. Ich habe der Schwester gesagt, hier, für meinen Verehrer, nimm bitte diesen Brief hier. Sie hatte keine Ahnung, was drin war. Und dann habe ich gebetet und gewartet, bis ich Sonntagvormittag nach Hause zurückgefahren bin, hat sich kein Mensch gemeldet. Zu Hause, später habe ich ihm einen Brief geschrieben, über die Schwester wieder verschlossen, dass sie nicht sieht, was drin ist. Das war am 20. Mai 1998. Das ist 16 Jahre her. Lieber Herr R., am vergangenen Wochenende war ich in Gera zu einer Vortragsreihe. Am Samstag habe ich Frau sowieso kennengelernt. Sie hat mir in einer Pause von einem Herrn erzählt, der gerne Zeichen der Zeit liest. Während des Gesprächs dachte ich mir, ob sie eventuell damit gemeint sein könnten. Ich fragte die Dame, was dieser Herr von Beruf sei. Als sie mir sagte, Bestatter, wusste ich, dass sie es sind. Ich weiß nicht warum, aber während des Briefwechsels habe ich manchmal darüber nachgedacht, was sie wohl von Beruf sein mögen. Und ich kam auf diesen Gedanken. Als ich dann eines Tages von ihnen ein paar Sätze zusammenhanglos auf einen Zettel bekam, fand ich diese Vermutung bestätigt. Ich habe Frau So-und-so nichts gesagt. Sie weiß also nichts von unserem bisher einseitigen Briefwechsel. Und ich habe sie weder nach ihrem Namen noch nach ihrer Adresse gefragt, sondern ihr nur gesagt, dass ich ihr ein paar Zeilen für sie schicken werde. Lieber Herr R., für Sie ändert sich dadurch nichts. Sie können gerne in Ihrer Anonymität bleiben. Ich werde von mir aus nichts unternehmen, um Näheres über Sie zu erfahren. Ob Sie mir weiterhin schreiben wollen, steht Ihnen ebenfalls frei. Heute möchte ich Ihnen nur sagen, dass Gott Sie besonders liebt, weil Sie seine Liebe und seine Hilfe besonders brauchen. Aber er wird sie niemals zu irgendetwas zwingen. Denn für ihn gilt nur das, was wir freiwillig aus eigenem freien Entschluss machen. Ich bete weiterhin für Sie. In meiner Gebetsliste stehen Sie seit Oktober 1996 und verbleibe mit den besten Wünschen, Ihr Eli Dietz. Ich habe noch nie eine Antwort auf diesen Brief bekommen und seine anonymen Briefe kamen nicht mehr an, hat keinen mehr geschickt. Er hat sich weder geoutet, noch, was ich weiß, für Gott entschieden. Vielleicht hat er die Tablettenration erhöht, um sein Gewissen zu beruhigen, bis dieses völlig abstumpfte und nicht mehr geschlagen hat. Ich wäre aber der Erste, der sich freuen würde, auf der neuen Erde Herrn R. kennen, zu lernen und umarmen zu können. Denn Gott hat Mittel und Wege. Warum habe ich diese lange Geschichte, in dieser Länge habe ich sie heute hier zum ersten Mal erzählt? Warum habe ich es getan? Weil vielleicht jemand hier ist, der eine wichtige Entscheidung, die überfällig ist, vor sich herschiebt. Aber auch deswegen, weil unser Gewissen sich nicht ewig melden wird, wenn wir es immer wieder unterdrücken. Und deswegen ist dieses Werben des Heiligen Geistes nicht nur auch heute in dieser Predigt an die gerichtet, die sich noch nicht für Jesus entschieden haben und sich noch nicht haben taufen lassen, sondern für jeden von uns, der schon länger Jesus nachfolgt, weil die Bekehrung und die Taufe erst der Anfang eines Weges sind, den wir Heiligung nennen. Heiligung ist ein Prozess. Heiligung ist der Prozess, Jesus wesensmäßig ähnlicher zu werden. Und dieser Prozess dauert ein Leben lang. Und bei diesem Prozess der Heiligung spielen nicht wir die Hauptrolle, sondern der Heilige Geist. Das heißt, dieser Prozess, Jesus ähnlicher zu werden, ist nicht unsere Leistung, sondern die Leistung des Heiligen Geistes. Es ist nicht der Erfolg unserer Anstrengungen, sondern das Ergebnis davon, dass wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen. Jesus selbst nannte es Frucht und Paulus nannte es Frucht des Geistes. Und was die Frucht des Geistes ist, kennt ihr. Galater 5, Vers 22 und 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Bei diesem Prozess der Heiligung gibt es viele Ähnlichkeiten mit der Natur, zum Beispiel mit einem Obstbaum. Das passt zum Tag der Schöpfung jetzt auch. Blätter an einem Obstbaum haben ihre Bedeutung und ihren Sinn. Aber das letzte Ziel eines Obstbaumes ist Frucht. Jede Verästelung und Entfaltung eines Lebens hat ihre Bedeutung und einen Sinn. Aber das höchste Ziel des Lebens ist, dass Gott es gebrauchen kann, um andere satt zu machen. Dass es in unserem Leben einmal Herbst wird, die Schönheit verwelkt, der Schmuck abfällt, der Lebensraum kahler und enger wird, ist eigentlich nicht traurig. Bedrückend aber wäre ein Herbst ohne Früchte und ohne Ernte. Wenn ein Leben zur Neige geht und keine Frucht für Gott und sein Reich und die Mitmenschen gewachsen ist, das wäre traurig. Deswegen fragte ich eingangs, hat es sich für Gott und für meine Mitmenschen gelohnt, dass es mich gegeben hat? Unter der Sonne der Liebe Gottes, durch das Wasser des Lebens Jesu, durch den Wind des Heiligen Geistes, kann in unserem Leben die Frucht des Geistes wachsen. Gott sucht an uns nicht große Lebenserfolge, herausragende Taten, imponierende Werke, sondern Treue und Ehrlichkeit. Nicht durch Anstrengung und Willenskraft, wohl aber durch Hingabe und Vertrauen wächst die Frucht des Heiligen Geistes aus unserem Leben heraus. Gott hat Geduld mit uns, seinen Obstbäumen. Er hegt und pflegt uns. Er liebt und beschneidet uns, damit wir ausreifen können zu einer letzten Frucht und Erfüllung. Komm vor dem Winter. Meint also im übertragenen Sinne nicht nur den Kairos der grundsätzlichen Entscheidung für Jesus. Es meint auch täglich dem Werben des Heiligen Geistes zu folgen und Ja zu sagen, wenn er an uns arbeitet, unser Leben modelliert und umgestaltet. Von vor den Worten des Paulus, die ich in dieser Predigt behandelt habe, steht der eigentliche Abschluss, die Krönung seines Lebens. Nämlich in den Versen 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft, schrieb Paulus den Timotheus. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Im Fort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Also auch dir und mir. Amen.